One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water, Wasser ist Leben. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben uns wieder im Studio eingefunden, um unseren Podcast voranzutreiben. Wasser ist Leben, One Water. Ich darf hier im Studio bei uns begrüßen Dr. Mats Leifels. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Wasserqualität und Gesundheit an der Karl-Landsteiner Universität in Krems. Herzlich willkommen, Mats. Wir freuen uns sehr, dass du da bist.
Vielen Dank.
Ich möchte heute sprechen mit dir über Viren im Wasser. Spannendes Feld. Was kannst du uns zu Viren im Wasser erzählen?
Viren im Wasser sind schon immer sehr interessant gewesen, aber in der öffentlichen Wahrnehmung natürlich durch die Pandemie erst wirklich aufgekommen. Ich habe meinen Doktor vor 10 Jahren gemacht. Damals war das ein Thema, was sehr, sehr in der Nische war. Da ging es höchstens mal darum, dass man sich im Sommer beim Schwimmen im Fluss ein bisschen eine Durchfallerkrankung eingezogen hat und die geht dann nach 2-3 Tagen vorbei. Da nimmt man das eigentlich in der Regel eigentlich nur zur Kenntnis und es ist so, aber...
Oder man kriegt mit Badezehen, werden gesperrt.
Genau.
Ne?
Das ist dann oft wegen solcher Sachen. Durch die Pandemie ist es natürlich ein bisschen mehr in den Fokus geraten. Jetzt gibt's mehr Awareness, mehr Infrastruktur auch. Heute Morgen noch gesehen, dass die Arges wirklich ein wunderschönes Dashboard dazu hat, wo gerade welche Viren, die Grippeerkrankungen, grippeähnliche Symptome hervorrufen, aktiv sind. Und das erklärt natürlich auch so ein bisschen, warum Leute länger am Stück krank sind.
Weil mir geht's gerade so.
Und es ist leider Gottes so, dass man dann vielleicht das eine Virus so ein bisschen hinter sich gelassen hat, aber dann das andere sich
sofort zuschlägt.
Genau, auf das etwas nicht gerade starke Immunsystem aufpflanzt und plötzlich hat man weiter die Nase zu. Also es ist schön, wenn man das so ein bisschen nicht nur über die Arztpraxen, sondern auch über das Abwasser nachvollziehen kann. Dann kann man sich so ein bisschen darauf einstellen, dass es vielleicht Ausfälle im Betrieb geben kann.
Also, und kann früher reagieren, ne? Darum geht es ja auch hauptsächlich. Ich finde, man hat ja wirklich seit der Pandemie dieses Monitoring wurde ja zu einem Begriff, der plötzlich in aller Munde war. Und es ist ja, wie du sagst, vorher war uns das allen kein Thema, über das wir nachgedacht haben. Jetzt weiß man plötzlich, was da dahinter steckt an Arbeit, an Analyse.
Ja. Es ist wirklich super. Also das Monitoring an sich, das hat man wirklich schon lange vorher benutzt. Das habe ich auch vorher gar nicht so gewusst. Aber in den 80ern ist es viel genutzt worden, um in Südasien, Pakistan, Afghanistan, da hat man nicht genau gewusst, wo die Kinder gegen Poliovirus geimpft werden müssen. Mhm. Welches Dorf ist noch unterversorgt? Und da schaut man dann in den Abwasser.
Im Abwasser, das ist so irre.
Genau, wo kommen die Poliomyelitis-Viren vor oder Polioviren vor? Und wo kann man die begrenzten Ressourcen des Gesundheitssystems unterbringen? Und dann so das Leid minimieren, die Gesundheit maximieren.
Immunisieren.
Genau. Also wunderschön, dass das damals schon genutzt wurde. Und ja, während der Pandemie hat es großartig geholfen. Ich persönlich habe während der Pandemie in Singapur gearbeitet, in Südostasien. Und da gab es dann wirklich Fälle, wo das ganze große Wohnhaus isoliert werden musste, weil jemand ohne Symptome zu zeigen im Abwasser oder ohne Symptome zu zeigen das Virus getragen hat, ausgeschieden hat. Und um ja die ganze Wirtschaft am Laufen zu lassen, das Land am Laufen zu lassen.
Aber entschuldige, kann man das wirklich so genau lokalisieren? Aus welcher Wohnung? Also das ist ja, wenn du sagst, ein Wohnhaus.
Ja, also das war ein Wohnhaus mit 24 Stockwerken und 4 Parteien pro Stockwerk. Das ist da die Regel. Mhm. Also wenn man 500 Leute hat, 200 bis 500 Leute, das ist eigentlich so das, was man am liebsten erreichen möchte, weil da gibt's dann weniger Datenschutzbedenken. Ja. Wenn es weniger wäre, dann könnte man diese Analysen durchführen. Aber vielleicht könnte man... Ja, wenn man es drauf anlegt, Sachen mit diesen Daten machen, die nicht erwünscht sind.
Tatsächlich, was für Sachen?
Zum Beispiel Singapur ist ein Land, das ist sehr, sehr hoch entwickelt. Es gibt gewisse Viruserkrankungen, die mit mehr Stigma belegt sind als andere.
Ja.
Wenn man in der Lage wäre, über eine Abwasseruntersuchung nachzuvollziehen, wer vielleicht das HIV-Virus trägt, zum Beispiel. Das ist eine meldepflichtige Erkrankung dort. Und es ist natürlich ein schmaler Grat, über den man da geht. Also
das
darf
ist
man,
natürlich schwierig, weil das ist ja ein Eingriff in die Intimsphäre. Ne?
Genau. Also das geht in Österreich mit dem Datenschutz, mit der Privatsphäre würde das so nicht funktionieren. Man weiß es halt nicht, was mit solchen Daten gemacht werden kann. Also das war.
Das heißt aber, wenn ich mir das so vorstelle, das ist ein großes Wohnhaus in Singapur, wohnen 200 bis 500 Leute. Das heißt, es ist eine große Menge und man kann also nicht, man lokalisiert also nicht genau die Wohnung oder den Menschen, sondern genau, du weißt, dieses Haus, da ist ein Träger, ein Virenträger oder ein potenzieller Überträger einer Krankheit und dieses Haus wird jetzt evakuiert und alle werden
unter Quarantäne gestellt.
Unter Quarantäne
dann, genau, und dann werden
evakuiert,
alle Leute,
ist ein Quatsch, natürlich.
Ich meine, teilweise wurde man dann evakuiert in die Quarantäneeinrichtung also und musste sich dann da aufhalten. Das hatten wir auch mal, als ein Kollege seinen Abschied gefeiert hat, 2021, ist dann nach Dänemark gegangen, am Flughafen in Dänemark getestet worden, ist da positiv auf SARS-CoV-2, hat dem Chef vom Institut Bescheid gesagt, der hat es den Behörden gemeldet und dann kam dann wirklich abends der Anruf auf dem Handy-Display, dass Gesundheitsministerium aufgepoppt ist, die natürlich vorher niemals angerufen haben, aber die haben es dann transferiert, dass sie das sind und die haben Bescheid gegeben, so, sie sind jetzt unter Quarantäne. Wohnt jemand in ihrer Wohnung? Nein? Okay, dann dürfen sie zu Hause quarantänisiert werden, was dann aber auch bedeutet hat, dass man sich eine App runterladen musste, die über GPS geschaut hat, wo man sich befindet.
Wahnsinn, ne?
Und es sind dann auch wirklich 2-3 Mal die Polizei ist vorbeigekommen, um unter Aufsicht die Temperatur zu messen.
Oh, Wahnsinn.
Kann man in Singapur machen, aber hier nicht so.
Nein, hier nicht. Nein, oh Gott.
Ich meine, die haben dann ihren Ausbruch in den Griff bekommen, aber um welchen Preis?
Ja, ganz genau. Das ist immer die Frage. Ja, lieber Mats, wie schaffen es denn diese Viren ins Wasser zu kommen?
In Österreich, in Europa generell, kann man eigentlich davon ausgehen, dass das Trinkwasser auf jeden Fall sehr, sehr sauber ist.
Ja.
Das Flusswasser, die Teiche, da kann natürlich immer was passieren. Also in Österreich im Speziellen ist der Fall eigentlich hauptsächlich, dass Viren im Wasser landen. Entweder weil das kommunale Abwasser aus der Abwasseraufbereitungsanlage unzureichend gereinigt wurde, zum Beispiel wenn es stark regnet oder die Schneeschmelze ansteht.
Und man nicht hinterherkommt, nehme ich
an.
Genau,
die haben ein gewisses Volumen, was sie pro Minute verarbeiten können. Wenn Meerwasser ankommt, weil einfach Meerwasser im System ist, dann wird es um die Abwasseraufbereitungsanlage herumgeleitet und landet direkt im Fluss. Manchmal sieht man ja nach einem starken Regen, nach der Überflutung, dass vielleicht das Toilettenpapier in den Büschen hängt am Flussufer.
Ja, ja.
Das war dann so ein Ereignis, wo...
Ein Umleitungsereignis.
Also man sagt in den Ingenieurswissenschaften, dass the solution to pollution is dilution. Also wenn einfach wenig Viren in viel Wasser sind, ist die statistische Wahrscheinlichkeit, diese Viren aufzunehmen, so gering, dass man sie vernachlässigen kann.
Und es wird ja dann auch wieder überprüft, nehme ich an, nach so einem großen Umleitungsereignis.
Also es wird überprüft im Sinne von, dass natürlich dann, sobald weniger Wasser drin ist, das wieder durch die Abwasseraufbereitungsanlage läuft. Wasserproben genommen werden nicht wirklich.
Aha, okay.
Ich hatte das große Glück, dass ich während meines Doktors an einem Projekt mitarbeiten durfte, wo in Westdeutschland, in Bochum oder in Essen eine Badestelle in einem sehr, sehr urbanen Fluss eröffnet werden sollte, das den EU-Badewasserrahmenrichtlinien entsprechen sollte. Und die gelten eigentlich für Seen, wo der Austausch zwischen Wasser rein und Wasser raus gering ist. In einem Fluss sieht es anders aus. Wenn man die Probe nimmt und ins Labor bringt und untersucht, dann hat man wahrscheinlich das Wasser, was gerade in diesem Moment in die Nordsee läuft, abgecheckt. Aber man weiß nicht, was jetzt passiert, 8 Stunden später.
Ja.
Genau. Was da dann am Ende der Fall war, ist, dass man sagen konnte, okay, dieser Fluss, diese Badestelle hat viel Einfluss aus kommunalen Abwässern. Wenn es stark regnet, dann ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass Rotaviren, Noroviren drin sind. Das heißt, wir können niemals sagen, Baden ist uneingeschränkt sicher, weil es kann immer was passieren. Wir können aber sagen, dass es 3 Tage nach starkem Regen nicht sicher ist, definitiv. Das heißt, die rote Flagge ging hoch für 3 Tage. Wenn diese 3 Tage vorbei waren, ging keine grüne Flagge hoch, weil man kann nie ganz sicher sein, aber man konnte baden gehen auf eigenes Risiko.
Auf eigenes Risiko. Man muss aber vorsichtig sein, würde ich mir jetzt vorstellen, mit Wunden oder gibt es besonders vulnerable Gruppen?
Genau, also vulnerabel sind diejenigen, die vielleicht ein etwas eingeschränktes Immunsystem haben, also ganz kleine Kinder, Menschen mit Immunerkrankungen. Aber es kann jeden treffen. Also es gab in den USA eine Studie, wo geschaut wurde, wie infektiös ist Norovirus.
Und wie infektiös ist es?
Hat sich gezeigt, dass bei es war eine Klinik, also eine Studie an einer Universität. Das heißt, da hat jemand einen Aushang gemacht. Die gesunden Studierenden sind gekommen, haben sich exponiert verschiedenen Konzentrationen von Noroviren. Und es konnte gezeigt werden, dass 5 bis 15 Viruspartikel reichen, um einen wirklich fitten, gesunden Studierenden zu infizieren. Genau. Und dann kann man sich vorstellen, wenn das reicht bei jemandem, der so einen Flyer liest und sich bei sowas freiwillig meldet, wenn dann vielleicht die etwas ältere Person, wenn die ganz kleinen Kinder weniger aufnehmen, wird es wahrscheinlich auch dazu führen. In der Regel sind diese Infektionen selbst limitierend. Das heißt, irgendwann hat das Immunsystem sie wieder im Griff. Mhm. Man muss sich ausreichend rehydrieren. Man darf
nicht. Ich glaube auch, ne, das ist ja bei kleinen Kindern besonders gefährlich, dass die nicht
Elektrolyte,
in der Lage sind,
die Flüssigkeiten und dann aufzunehmen, dann geht das.
Rotaviren verursachen auch unangenehme Ausscheidungskrankheiten.
Genau, also man kriegt.
Ist das eine höfliche Formulierung?
Ich glaube, es kommt drüber was. Genau, man kriegt Durchfall davon. Ja. Also Rotavirus war immer ganz, ganz schlimm für Kinder unter 5 Jahren. Es gibt glücklicherweise jetzt eine Impfung, die glaube ich auch in Österreich, also weltweit wird sie viel genutzt, aber ich glaube in Österreich ist es auch möglich, sich impfen zu lassen. Da werden dann die ganz, ganz kleinen Babys werden geimpft und damit hat man dann so eine Grundimmunisierung. Wenn es zu viele Viruspartikel sind, kann es immer noch passieren, aber in den Gegenden, wo so eine Durchfallerkrankung in so jungem Alter ein wirkliches Leben- oder Todproblem darstellt, hat es wirklich geholfen. Das heißt wirklich, diese Rangliste der größten Gefahren für Kinder unter 5 Jahren hat sich ein bisschen umgeschiftet dadurch, dass diese Impfung im Umlauf ist.
Kann man eigentlich sagen, dass der Mensch der Hauptverursacher ist für Viren,
auf
die ins Wasser
Fall
gelangen?
Ja, okay.
Also eigentlich es ist nicht der Vogel, der den Virus von einem Teich oder See oder Gewässer zum anderen bringt?
Ganz, ganz selten. Also es gibt die Möglichkeit, also Viren sind eigentlich nicht dazu in der Lage, ihren sehr spezifischen Wirt zu verlassen. Das heißt, wenn ein Virus Vögel infiziert oder Fledermäuse, dann ist der normalerweise fledermausspezifisch. Leider Gottes gibt es ein paar Viren, die nicht ein DNA-Genom haben, sondern ein etwas schwierigeres RNA-Genom. Und das führt dazu, dass sie leichter Mutationen bekommen. Und diese Mutationen können dazu führen, dass plötzlich ein Wirtswechsel stattfindet. Das war bei SARS-CoV-2 der Fall, das war bei Zika-Virus.
Das hat ja auch bei einer Fledermaus
genau,
begonnen.
Genau, das sind Fledermausviren. Fledermäuse kommen damit auch super zurecht.
Ja.
Die haben gar kein Problem damit, die haben es halt und dann
die
ist es weg. Genau, wenn man die ein bisschen in Frieden lässt, dann passiert sowas auch nicht. Genau, aber normalerweise sind es nicht die Tiere. Es kann sein, dass tierische Viren andere Tiere infizieren. Es kann sein, dass er mal den Wirt wechselt. Aber in der Regel sind es die menschlichen Viren vom Menschen ausgeschieden, vom Menschen aufgenommen, übers Wasser, fäkal-oral nennt man das.
Fäkal-oral, Krankenhaus, stelle ich mir vor. Ein großer Virenabgeber, könnte ich mir vorstellen.
Krankenhäuser, dann auch auf jeden Fall Altenheime und Kindergärten. Natürlich alles, wo viele Leute auf engem Raum sind, deswegen man glaubt das gar nicht, aber die Kreuzfahrtschiffe sind da auch ein ganz, ganz tolles Beispiel. Da gibt's auch oft die Quarantäne, wenn man das mal gesehen hat, die Leute, die vom Kreuzfahrtschiff kommen mit ihrem Bändchen am Arm, das haben die normalerweise, um so ein bisschen sie daran zu erinnern, dass sie nicht im Hafen was essen sollen oder in dem Ort, den sie besuchen, wenn man die große Südostasien-Rundfahrt macht.
Das höre ich zum ersten Mal tatsächlich. Aha.
Also Norovirus-Ausbrüche, Rotavirus-Ausbrüche auf Kreuzfahrtschiffen sind ein richtig großes Ding.
Da gibt's auch, und noch ein Grund, warum ich nie eine Kreuzfahrt machen möchte.
Das hat schon Vorteile, das nicht zu machen. Die Donaukreuzfahrten sind natürlich sicher. Aber
ja, die Donaukreuzfahrten sind sicher.
Aber ja, also
die
es ist wirklich.
Die dauern ja auch nicht so lang.
Wenn man nur 2, 3 Leute hat, die dann irgendwo im Hafen von Mumbai oder so die ungewaschene Frucht zu sich nehmen, die dann vielleicht in irgendeiner Form fäkal belastet ist und sich dann eine Durchfallerkrankung einfangen, dann kann
bist
das schnell gehen.
Bist du auf dem Schiff mitgehangen, mitgefangen. Mhm.
Deswegen da immer ganz, ganz wichtig, dass man sich die Hände desinfiziert. Am besten waschen mit Seife.
Das ist auch so etwas. Ne? Das haben wir ja bei Corona gelernt oder während des SARS-CoV-Virus-Ausbruches, dass das Händewaschen ein ganz
bedeutender, das Allerwichtigste.
Das Allerwichtigste,
ja.
Ne?
Also auch im Krankenhaus, da gibt's ganz, ganz großartige Guidelines für alle Tätigen im Krankenhaus, für alle Besuchenden, für alle Patientinnen. Es gibt immer die Abteilung für Hygiene, die sind unter Kolleginnen da immer relativ unbeliebt, weil die die ganze Zeit darauf achten, dass sich alle gut die Hände waschen, was einfach dazu führt, dass es keine Ausbrüche gibt. Aber wie bei allem, was präventiv ist, also wenn man dann hört, es gibt keine Autounfälle, deswegen kann die Tempo-30-Zone aufgelöst werden. Mhm. Und plötzlich gibt's wieder Unfälle, weil natürlich es nur keine gab, weil man nicht natürlich schnell fahren durfte. Dasselbe ist es dann auch, wenn man sich gut die Hände wäscht, wenn man schaut, dass der Desinfektionsmittelverbrauch und der Seifenverbrauch auf den Stationen ein gewisses Level hat. Ja. Das impliziert, dass die Leute sich gut die Hände waschen.
Ja.
Dann bedeutet das eigentlich, dass Ausbrüche gar nicht erst passieren, dass sie unterbunden werden.
Ja. Man muss sich keine Sorgen machen um das Abwasser, denn das wird wieder aufbereitet.
Genau. Also
dieser Begriff heißt das auch, weil das ist ja auch so eine Kreislaufgeschichte. Ist das, was man unter One Health versteht?
Es ist auf jeden Fall eines davon. One Health, das heißt eigentlich, dass man die menschliche Gesundheit nicht als Einzelnes sehen kann. Man muss die menschliche Gesundheit immer zusammen mit der tierischen Gesundheit und mit der Gesundheit der Umwelt, also Gesundheit in der Umwelt natürlich in dem Vorhandensein von infektiösen Substanzen. Das Abwasser, was in Österreich, was in Europa aufbereitet wird, das ist ein guter Prozess, der allerdings aktuell hauptsächlich darauf ausgelegt ist, dass das sehr nährstoffreiche Abwasser hat sehr viel Phosphor, sehr viel Kohlenstoff. Das ist das, was im Abwasser landet. Und das würde die Gewässer, die nachfolgen, übersättigen. Dann würden dann plötzlich viele Grünalgen auftreten. Mhm. Dann würden die Fische vielleicht sich zu stark vermehren. Deswegen, also sie sind nicht primär darauf ausgelegt, dass Viren inaktiviert oder entfernt werden. Aber dadurch, dass dann halt es im Nachgang sehr verdünnt ist, ist es normalerweise kein Problem.
Okay.
Nach EU-Recht wird es jetzt bald hoffentlich, ich glaube, bald der Fall sein, dass die dreistufige Abwasseraufbereitung, die es aktuell gibt, wo eine mechanische Reinigung und zwei biologische Stufen, die werden dann gefolgt von einer vierten Stufe, die Pharmazeutika, die Mikroplastik und auch Viren entfernt.
Sehr gut.
Da kann man dann entweder eine Filtration durch Aktivkohle, das ist Kohle, die bei hohen Temperaturen mit Druck begast wird und dann erhöht sich die aktive Oberfläche von diesem Kohlestaubpartikel und dann hat plötzlich ein Stückchen, ein Korn Kohle hat eine Oberfläche, die so hoch ist wie mehrere Tischplatten.
Okay.
Und das sind winzig kleine Poren, in die Viren dann über physikalische Effekte gezogen werden. Die bleiben drin, das heißt, die gehen nicht durch.
Du musst das jetzt, glaube ich, noch einmal kurz, das mit den Tischplatten und mit der Kohle. Versuch es so zu erklären, dass ich es verstehe.
1 Gramm Kohle, wenn es aktiviert ist. Also
kommt
bei,
ins Wasser.
Also man macht einen großen Tank, wo das Wasser, oder eine große Säule, wo das Wasser oben eingebracht wird. Genau. Das ist dann nach den Aufreinigungsschritten. Das Wasser ist relativ sauber, es ist relativ klar, es hat aber immer noch die Sachen, die man nicht sehen kann.
Ja.
Und die Sachen, die Bakterien nicht rausziehen.
Ja. Mikroplastik
zum Beispiel. PFAS, Substanzen, die man definitiv nicht im Wasser haben möchte. Auch pharmazeutische Substanzen. Es ist immer so, dass wenn man vielleicht das Antibiotikum ausscheidet oder wenn jemand sein Medikament, das abgelaufen ist, ins Klo wirft, dann kann es sein, dass pharmazeutisch aktive Substanzen im Wasser landen, die zerfallen.
An dieser Stelle möchte ich kurz unterbrechen und sagen, Arzneimittel soll man nicht ins Klo werfen.
Auf keinen Fall.
Man soll auf jeden Fall die Arzneimittel, die abgelaufen sind, zurück in die Apotheke bringen.
Genau.
Weil die wissen genau, was man damit tut.
Das ist das Allerbeste.
Also
niemals
ins Klo,
ganz
niemals
wichtig.
Ins Wasser.
Auch keine
das
Salben.
Das ist für einen selber nicht gut. Keine Salben, keine Öle, keine Fette, keine Arzneimittel. Es gibt in Österreich ganz tolle Versorgungsstellen, wo man das alles hinbringen kann. Und das kann man ganz einfach nutzen.
Genau, und dann wird es verbrannt, dann ist es sicher.
Ja.
Dann zersetzen sich alle aktiven Bestandteile und man hat keine nachfolgenden
Gut, zurück
Probleme.
Zu den Tischplatten.
Genau. Vielleicht ist Tischplatten sogar, man kann das, wenn ich mich richtig erinnere, ist es, glaube ich, dass 1 Gramm aktivierter Kohle hat die aktive Oberfläche von einem Fußballfeld. Einfach nur, weil es ein kleines Partikelchen ist oder viele kleine Partikel, die noch kleinere Poren haben und man kann
und
sich das vorstellen.
Und dann so viel aufnehmen.
So viel aufnehmen und über den Kapillareffekt, der dazu führt, dass immer so ein kleines bisschen Wasser den Strohhalm hochgeht, da werden dann die Viren reingezogen, kommen von sich nicht mehr raus, weil sie keine aktiven Bewegungsmöglichkeiten haben. haben, sind gefangen und kommen unten nicht aus dem Wasser raus. Man muss natürlich gucken, dass man diese Kohle oft genug erneuert, weil sonst hat man irgendwann eine Übersättigung und dann kann plötzlich ganz viel rauskommen.
Also es ist ein hochkomplexer Prozess.
Sehr komplexer, ja.
Des Abwägens, des ständig Überprüfens. Und ja, aber wieso sagst du, hoffentlich wird das?
Es ist natürlich so eine Abwägung. Man hat oft gesagt oder lange gesagt, es ist ein vernachlässigbares Problem, die Viren im Oberflächenwasser oder die in der Abwasseraufbereitung nicht rausgezogen werden. Und es führt natürlich dazu, dass die Abwasseraufbereitungsanlagen komplexer werden und die Abwassergebühren sich erhöhen.
Also ein finanzielles Problem.
Es ist ein finanzielles Problem. Die Anlagen werden modernisiert werden müssen. Ich meine, die Aktivkohle ist eine von vier Methoden, die man machen kann. Es gibt auch noch die Möglichkeit, Ozon, ein hochreaktives, eine Sauerstoffverbindung ins Wasser einzuleiten, die dann alles zersetzt, alles klein macht, kaputt macht. Oder man könnte UV-Licht, also Licht, das Bakterizid, Virizid ist, Viren kaputt macht. Mhm. Das kann man alles machen. Das wird auch in der Trinkwasseraufbereitung genutzt. Und in der Abwasseraufbereitung kann man es auch nutzen. Einfach nur, um es nochmal ein kleines bisschen sauberer zu machen.
Ich meine, nachdem der Mensch abhängig davon ist, gutes, gesundes, reines Wasser zu trinken, ist es wahrscheinlich eine der vernünftigsten Finanzierungs...
Es macht auf jeden Fall Sinn. Also das Trinkwasser in Österreich ist unglaublich sauber. Es ist wirklich das Wasser, das aus dem Hahn kommt. Das ist das höchste Gut, das man hat. Das
ist, ich gleich einen Schluck?
Das ist sehr vernünftig. Genau, die Vorgaben, die für Leitungswasser gelten in Österreich, sind die allerhöchsten. Die sind höher als die für Mineralwasser aus der Flasche. Und man kann immer mit gutem Gewissen, genau, also im Mineralwasser aus der Flasche dürfen Sachen sein, wenn die im Trinkwasser gemessen würden, dann würde eine Abkoch, also keine Mikroorganismen, aber so gewisse mineralische Substanzen, die das Mineralwasser machen. Kann man natürlich sagen, dass die Gesundheitsvorteile haben, aber also aus dem Hahn kommen die nicht. Mhm. Und das ist wirklich so. Es kann mal sein, dass vielleicht der letzte Meter zwischen dem Anschluss am Haus und dem Hahn, aus dem es kommt, da ist vielleicht so ein bisschen Biofilm drin. Wenn man das Wasser oft oder länger nicht anhatte und es anmacht, dann kommt so ein bisschen Rost raus. Aber das ist nie gesundheitsrelevant.
Ja. Das ist ja auch so etwas, das weiß man ja auch, wenn man auf Urlaub fährt, nach Hause kommt, einfach länger den Hahn laufen lassen.
Ganz wichtig, genau.
Und dann ist wieder alles gut.
Dann vermeidet
Gibt es eigentlich irgendwelche Missverständnisse zum Thema Viren im Wasser?
Also hauptsächlich das Missverständnis, dass Viren im Wasser wirklich ein akutes Problem ist, dass man jetzt akut angehen müsste mit einem privaten Filter, zum Beispiel im Privathaushalt oder sowas. Das ist es nicht. Also es gibt natürlich Viren im Wasser. Es gibt immer ein Risiko, was mit der Wassernutzung zusammenhängt.
Das ist eine gute Geschäftsidee, ne?
Dass man
im Privathaushalten Viren
einbringt. Es gibt genug Leute, die viel Geld damit machen können. Also das ist es nicht.
Braucht man nicht. Man
kann auch guten Gewissens, da wo es sicher ist, die Oberflächengewässer nutzen, um, wenn es warm ist, schwimmen zu gehen. Also ich weiß nicht genau, wo das sicher ist. Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass man immer in der Donau schwimmen soll. Da gibt es Strömungen, die sind gefährlich.
Ja.
Aber also wenn es den Badeteich gibt.
Das würde ich auch nicht empfehlen. Die Donau ist ein starker Strom. Da gibt es ein paar Stellen, da kann man reingehen, da ist es sicher. Aber so wirklich im Fließgewässer würde ich auch nicht empfehlen. Aber ist es denn eigentlich so, dass Badeseen, wenn sie, ich sage jetzt einmal, ein Badesee in einer Stadt oder Stadtgemeinde oder in einer Gemeinde, hat die Gemeinde Aufsichtspflicht über die Qualität des Wassers?
Das haben die. Es gibt eine sehr,
das heißt,
sehr
wenn
strenge,
es verschmutzt ist,
genau,
wird es eigentlich
wird es zugemacht. Man hat vielleicht mal gesehen, diese Schilder, also das, was man häufig sieht, auch am Ottensteinsee, ist, dass es vielleicht mal Grünalgenblüte gibt.
Ja.
Wo man sagt, dass die Hunde nicht ins Wasser sollen, weil das ist ein, die haben Toxine, die ja Organismen mit wenig Körpermasse krank machen können. Also deswegen keine Kinder, keine Hunde ins Wasser, wenn die Schilder hängen. Viren selbst sind da seltener das Problem. Also es ist so, Viren können sich nicht selbst bewegen. Die sind ganz, ganz simple, also sie sind nicht mal Organismen, weil um ein Organismus zu sein, muss man sich fortpflanzen können.
Unglaublich, ne? Sie können so wenig und können so viel ausrichten.
Genau, die müssen in die Zelle reingehen, müssen da dann die Zellmechanismen kidnappen, kapern, um sich zu vermehren. Was sie leicht zu handeln macht, weil wenn man sie einfach nicht im Wasser hat oder wenn man sie inaktiviert, dann können sie sich nicht wieder reparieren, was manche Bakterien können. Was es aber auch schwer macht, sie nachzuvollziehen, weil sie so viel kleiner sind und so viel schwerer nachzuweisen.
Wie weiß man sie eigentlich nach?
Was man aktuell am einfachsten macht, also in der Vergangenheit, die letzten 100 Jahre, hat man sie hauptsächlich auf spezielle Zellen in einer sogenannten Zellkultur getan.
Also man geht mit einer Pipette, zieht Wasser raus.
Dann bereitet man diese Wasserprobe ein bisschen vor, sorgt dafür, dass da keine Substanzen drin sind, die stören können, keine Partikel, keine Bakterien. Und dann kann man das auf eine Zelle bringen, eine Stammzelle, die ist nicht menschlich unbedingt. Das sind einfach Zellen, die sich vermehren. Wenn man da Viren drauf gibt, dann können diese Viren diese Zellen infizieren und man kann unter dem Mikroskop sehen, ob die Zellen sterben. Und dadurch kann man dann indirekt zurückführen, okay, wir haben vielleicht eine 10-fache Verdünnung in 4 Verdünnungsschritten draufgegeben, mehrere Replikate und kann dann sagen, es gibt eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass in diesem 1 Liter Wasser, den wir genommen haben, sich 500 Viruspartikel befinden, die infektiös sind. Das ist das, was man früher gemacht hat. Das ist sehr zeitaufwendig, weil das braucht 3, 4, 5 Tage. Man braucht ein spezielles Labor.
In der Zeit könnten die Leute auch schon infiziert sein. Ne?
Man braucht dann auch noch ein spezielles Labor, wo speziell ausgebildete Leute arbeiten, die wissen, wie man sich selbst nicht infiziert. Und man hat natürlich infektiöse Viren zirkulieren. Deswegen, was man jetzt aktuell macht, auch beim SARS-CoV-2 und bei diesen Umweltproben, ist, man nimmt eine Wasserprobe, man bricht die Viren auf und entnimmt ihnen das Genommaterial, die DNA, die RNA und macht dann eine...
Wie bricht man die auf?
Das macht man mit Detergenzien, also mit Seifenbestandteilen.
Das war ein Fehler, dass ich das gefragt habe. Detergenzien. Seifenbestandteile.
Genau, also okay. Das ist das, was auch im Spülmittel oder im Waschmittel die Fette löst.
Jetzt habe ich eine blöde Zwischenfrage, vielleicht ist sie gar nicht so blöd. Das heißt, hat das auch einen Grund? Also das heißt, wenn ich mir die Hände wasche und Viren auf der Hand habe, dann spalte ich diese Viren auf.
Genau. Also wenn man sich die Hände wäscht, dann gibt es einmal das Mechanische, dass man sie einfach abstreift von der Hand. Es gibt ja unter den Nägeln, deswegen es gibt, wenn man mal im Krankenhaus gibt, da gibt es eine ganz interessante es gibt eine Vorgabe, um sich die Hände gescheit zu desinfizieren. Und da werden alle Zwischenräume zwischen den Fingern, auf der Rückseite vom Daumen, unter dem Nagel, am Nagelbett, dass man das alles aufreinigt, bevor man in den OP geht, bevor man Patienten besucht, die vielleicht gefährdet sind. Wenn man sich ganz normal die Hände wäscht, ausreichend, dann hat man in der Regel über mechanische Kräfte, weil man sie reibt und halt über die Seife, die Viren aufbricht, die Mikroorganismen zersetzt, sehr, sehr hohe Entfernungsraten von der Hand. Also das ist wirklich alles, was man machen muss. Genau, und die gleichen Mechanismen werden genutzt, entweder das mechanische oder die chemische Aufbereitung, um die Viruskapside, so heißen die Proteinhüllen von Viren, um die aufzubrechen, um das Genom herauszuholen. Und wenn man weiß, welches Genom man sucht, kann man über die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion, die während
Sag's
Covid...
noch einmal, ganz langsam.
Polymerase-Kettenreaktion.
Ja, die Polymerase-Kettenreaktion.
Die PCR,
ne?
Genau,
so geht's auch.
Die
Polymerase-Kettenreaktion.
Genau.
Was ist das?
Das ist eine quantitative molekularbiologische Technik.
Das macht es natürlich viel verständlicher.
Ganz einfach.
Die Polymerase-Kettenreaktion ist eine was?
Eigentlich nimmt man sich nur ein kleines Enzym, das in Tiefseebakterien existiert. Tiefseebakterien, die in der Nähe von Unterseevulkanen leben und die Temperaturen bis 90 Grad aushalten können.
Okay, wie kommt man an diese Tiefseebakterien?
Man taucht. Also ich glaube, man hat sie sich irgendwann mal entnommen und dann hat man angefangen, man kann die ja schön in...
Ah, man kann die reproduzieren.
Genau, man kann sie reproduzieren. Biologisch ist es relativ simpel.
Auch interessant, ne? Wer ist der erste Mensch gewesen, der draufgekommen ist, dass man in die Tiefsee tauchen muss und irgendwelche Tiefseebakterien neben Vulkanen, mitnimmt, um das...
Sehr viele schlaue Leute, die irgendwann mal Sachen gemacht, von denen wir jetzt sehr profitieren.
Ja, fantastisch. Es ist wirklich toll.
Aber was man letztlich nur macht, ist, man hat einen Mechanismus, um DNA-Moleküle nachzuweisen, die in einer Wasserprobe zum Beispiel sich befinden. Das wird auch in der Klinik benutzt. Also wenn man schaut, ob jemand eine Durchfallerkrankung hat, die entweder auf Bakterien oder Protozoen, also Amöben zum Beispiel, basiert oder Viren. Davon hängt ja ab, welche Medikamente man gibt. Im Klinikalltag.
Gibt es dann auch so eine Sammelbank, so eine Virensammelbank?
Gibt's. Genau, also man weiß, im Internet kann man das nachschauen, welche Genbereiche vorkommen sollten, welche nicht vorkommen sollen. Daraus kann man dann Protokolle generieren, Reagenzien bestellen, um genau nach denen zu schauen.
Gibt es Grenzen der aktuellen Methoden?
Auf jeden Fall bei der Sensitivität. Also es gibt so ein bisschen, wie gerade in diesem Beispiel gesagt, wenige Viruspartikel können schon dazu führen, dass man eine Durchfallerkrankung bekommt. Und leider Gottes ist es so, dass wenn man in der Wasserprobe aus der Donau zum Beispiel oder aus dem, was aus der Abwasseraufbereitungsanlage herauskommt, wenn man 1 Liter Wasser herausnimmt, aufbereitet, in ein Volumen herunterdampft, mit dem man arbeiten kann im Labor, dann hat man normalerweise 70-80% der Viren, die drin waren, verloren. Und in den nächsten Schritten, die man im Labor macht, verliert man wieder ein bisschen was. Das heißt, man hat vielleicht ein Ergebnis, das sagt, okay, wir haben in dieser Probe keine Viren nachweisen können. Man würde aber niemals sagen, in dieser Probe sind keine Viren. Die Probe ist negativ. Man sagt immer nur, wir haben keine Viren detektieren können, weil es gibt ein Limit of Detection, unter dem Viren vorhanden sein könnten, das aber technisch nicht nachvollziehbar ist.
Mhm, verstehe. Das heißt, das, was beim Kochen, wenn man eine richtig gute, geschmackvolle Soße hat,
die Reduktion
ist ja beim Soßenkochen positiv und in der Forschung oder Virenforschung negativ.
Ein bisschen nachteilig,
weil du zu viel verlierst. Okay.
Aber es gibt Innovationen, die das so ein bisschen angehen. Es gibt jetzt eine neue Technik, das nennt sich digitale Polymerase-Kettenreaktion.
Das ist immer wieder, da haben wir es wieder.
Das ist
PCM.
PCR.
PCR,
und
schon falsch.
Die kann helfen, dass man wirklich ein bisschen sensitiver, ein bisschen spezieller ist. Man wird niemals ein Viruspartikel in 1 Liter nachweisen können. Das ist einfach statistisch nicht wahrscheinlich, weil immer ein bisschen
Liter Wasser zu viel ist für ein...
Genau. Wenn man sich das vorstellt, dass die Wasserprobe ein kleiner Kinderswimmingpool ist und da sind Tischtennisbälle drin, dann würde man sich immer mit einem Eimer Wasser rausnehmen und die Wahrscheinlichkeit, dass man Tischtennisbälle in diesem Eimer hat, kann man berechnen, aber die ist nie 100%.
Ja.
Es ist immer möglich oder unmöglich, dass man...
Vor allem, wenn es nur ein Tischtennisball
ist.
Genau,
da muss man viele, viele von diesen Eimern rausnehmen, um diesen einen Ball zu erreichen. Das ist dann irgendwann technisch nicht praktikabel. Deswegen, es gibt Indikatoren, die häufiger vorkommen und die normalerweise, also Indikatoren im Sinne von, es sind nicht die Viren, die einen krank machen, sondern es sind zum Beispiel Bakterien, die vom Menschen ausgeschieden werden. Und wenn die im Wasser sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Viren auch drin sind, höher, als wenn sie nicht im Wasser sind.
Mhm.
Es wird dann immer sehr indirekt und sehr theoretisch, was dann auch so ein bisschen erklärt, warum ja die Arbeit der AGES, der Gesundheitsbehörden, ist nie ganz einfach, weil man immer abwägen muss zwischen der Risikovermeidung und der freien Entfaltung der Menschen.
Ja, also ich wollte gerade, das wäre meine nächste Frage, weil es ist ja, wie kann man das verhindern, dass mehr Viren ins Wasser geraten? Weil wir können ja schwer einfach nicht mehr zur Toilette gehen.
Ja, also am allerbesten verhindert man es, indem jetzt diese 4. Reinigungsstufe mit der aktiven Kohle oder mit dem Ozon eingebracht wird.
Ah, gut.
Weil das würde dann den Eintrag der Viren in die Umwelt minimieren. Was man auch so ein bisschen
ist die Politik gefragt.
Genau, die Politik ist da auch aktiv. Das Europäische Parlament, die Kommission hat beschlossen, etwas, was jetzt von den Ländern umgesetzt werden müsste, von den staatlichen Stellen. Und das wird passieren. Also da wird es vielleicht ein bisschen Gerangel geben, aber früher oder später wird das eingeführt werden. Die Kosten, die aufs Individuum zukommen, sind da ganz gering. Und man kann
und auch sinnvoll eingesetzt.
Genau. Ist natürlich die Frage, ob man selbst sagt, wenn man sagt, okay, ich gehe in der Donau nicht schwimmen, warum soll ich jetzt bezahlen, dass andere Leute nicht krank werden? Aber das ist halt die Gesellschaft. Das ist halt das, was man macht. Die Gemeinschaft sorgt für sich und alle anderen.
Ganz genau. Und da geht es ja nicht nur ums Schwimmen in der Donau.
Genau, es geht auch um...
Da geht es ja auch darum, dass man früh erkennen kann, also das ist ja ein ganzer Kreislauf, der damit verbunden ist, der das Gesundheitssystem ja stützen kann, weil es ja mit einem Frühwarnsystem verbunden ist, mit schnellerer Reaktion, mit Prävention, was ja ganz toll ist.
Ja.
Also selbst wenn ich nicht in der Donau schwimmen gehe, würde ich das herzlich gern unterstützen.
Und man muss auch sagen, also das meiste Trinkwasser in Österreich kommt aus dem Grundwasser, aber dieses Grundwasser wird halt gespeist aus den Oberflächengewässern. Und da gibt's dann ein bisschen eine Filtration durch die Erdschichten, durch den Kies, durch den Sand, der das Flussbett bildet. Aber wenn zu viele Viren drin sind, dann können vielleicht doch ein paar durchkommen.
Mhm.
Deswegen, also es ist der Wasserkreislauf, der ist ganz direkt, das, was wir ins Wasser einbringen, ist auch das, was wir früher oder später aus dem Wasser wieder herausbekommen. Und deshalb ja, das sollte man minimieren.
Deshalb haben wir ja auch den klingenden Podcast-Titel gewählt, One Water.
Genau, weil alles zusammenhängt.
Weil alles zusammenhängt und es nur ein Wasser gibt. Das habe ich ja auch gelernt hier. Genau. Es gibt nur ein Wasser und zwar auf der ganzen Welt. Und das finde ich so einen faszinierenden Gedanken.
Und man will auch gar nicht wissen, wie häufig dieses Wasser schon in irgendwelchen Menschen, Tieren oder Dinosauriern drin war, bevor wir es trinken.
Ja, ganz genau. Aber zum Glück wissen wir ja und können uns in Österreich darauf verlassen, das ist wirklich ein großes Geschenk.
Genau, also es ist wirklich eine große, große...
Dass wir sauberes Wasser zur Verfügung haben und das ist schützenswert. Ich danke dir, Mats, für dieses wirklich extrem spannende Gespräch über Viren im Wasser. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, uns hier zu besuchen im Studio von One Water. Und darf nun mit dem Hinweis schließen, dass Sie uns auf Apple Podcast oder Spotify hören können. Sie können natürlich auch auf die ecoplus.at Website gehen. Und ich danke Ihnen fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.